neue Folge des Kulturkapitals. Ich bin Tine Nowak und ich bin in Berlin und ich bin zu Gast bei Karl-Heinz Jeron. Hallo Karl-Heinz.
Ja, hallo Tine, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Es freut mich sehr, dass du heute mit Begleitung hier in meinem schönen Atelier in Hohenschönhausen zu Besuch seid und wir uns ein bisschen über alte Zeiten auch unterhalten können.
Genau, gar nicht mal so über unsere alten Zeiten, sondern eher so über deine alten Zeiten oder überhaupt alte Zeiten des Internets. Wir sind in Hohenschönhausen, wir sind mit der Tram gerade irgendwie 20 Minuten aus Berlin rausgefahren. Und man sieht es nicht direkt aus dem Atelier, aber eigentlich schräg gegenüber ist hier auch dieses alte Gefängnis, das Stasi-Gefängnis. Also, und auch das Haus, in dem wir hier drin sind, das hat auch sowas von, also älteres Haus mit grünen Metalltüren, auf denen überall so Zahlen drauf sind. Das hat so eine Assoziation, als wäre das ja auch Gefängnis gewesen. Aber wo sind wir denn hier genau?
Ja, es war kein Gefängnis, aber das steht auch in diesem Sperrbezirk, den es früher gab. Also es war abgeschottet, Teil eben dieser Anlage, aber eben nicht im Gefängnis selber. Und die Stasi hat hier Sondergeräte gebaut, also eben Brieföffner, Abhöranlagen. Also es ist halt, wenn man hier im Haus in manche Räume reinschaut, dann stehen da tatsächlich noch sehr, sehr, sehr obskure elektronische Apparate rum, die man so ohne weiteres gar nicht entschlüsseln kann. Und irgendwann eben wurde dieses Gelände offensichtlich einfach von so einer Immobilienfirma eben aufgekauft und erstaunlicherweise hat die hier das in Ateliers umgewandelt und die meisten Dinge sind noch so erhalten. Also der Boden, den man hier sieht, so der Bodenbelag ist noch original, die Türen sind, das ist alles nicht renoviert. Also man arbeitet hier eigentlich in einer Umgebung wie vor vielleicht 30 Jahren auch, ja. So. Ja, ist ganz schön hier einfach. Man hat seine Ruhe, man ist halt nicht im Hipster-Zentrum. Es ist halt auch sehr preiswert.
Und Künstleratelier, das heißt schon mal, lässt schon mal so einen ersten Eindruck auf uns zukommen. Denn wenn ich mich hier in diesem Atelier umschaue, da sind ja auch lauter obskure Maschinen um uns herum. Das heißt, also ich würde ja immer sagen, du bist sowas wie Medienkünstler. Aber ich weiß gar nicht, wie du dich selbst, also Künstler oder Hacker oder Bastler, Mensch, wie würdest du dich selbst bezeichnen?
Also ich würde mich selber nicht als Hacker bezeichnen, weil ich tatsächlich im ursprünglichen Hacker-Sinn eben sowas gar nicht mache. Also ich identifiziere jetzt keine Probleme und löse die, sondern ich störe eher. Also ich mache eigentlich was anderes. Also meine Arbeit, ja, die greift schon Themen auf, die vielleicht problembehaftet sind, aber ich inszeniere das eher in einer absurden Weise und ich bezeichne meine Maschinen auch nicht als obskur. Seit neuestem nenne ich sie hypothetische Maschinen. Das ist also eben auch das kommt natürlich, weil du das sagtest, eben Medienkünstler. Das ist, also ich habe natürlich so ein Software-Hintergrund auch. Ich habe viel programmiert in meinem Leben schon und kenne eben da eben so, ja, Modelle aus der Informatik, mit denen man Sachen testen kann. Also Neumann-Maschinen, Turing-Maschinen, sowas. Das ist mir halt geläufig und dann dachte ich halt irgendwann, ach, das ist ganz interessant. Eigentlich kann das ja eigentlich auch übertragen auf meine roboterartigen Figuren, ja, die ich dann kombiniere aus Spielzeug und was ich so finde oder einfach auch so einfach aus Bastelmaterial eben aufbaue.
Und wie kam da die Kunst rein? Also hast du tatsächlich so ganz klassisch Kunst studiert oder hast du das irgendwie Learning by Doing? Also bist ja auch relativ lange auch in so einer Künstlerszene irgendwie auch aktiv. Du bist ja auch im Ausstellungskontexten unterwegs.
Naja, ich bin Maler. Also ich habe tatsächlich in den 80er Jahren einfach auch mal Malerei studiert und das als wenig wie soll ich sagen, erfolgversprechend dann eben ad acta gelegt. Also ich habe nach wie vor ein ganz großes Interesse an Malerei. Ich bin ein großer Freund der amerikanischen Hard-Edge-Malerei und mir war halt irgendwann mal klar, dass ich dem nichts hinzufügen kann. Und mit eben der Ende der 80er Jahre der Videokunst und dann eben mit dem aufkommenden Internet, ich hatte auch schon sehr früh eine E-Mail-Adresse, war mir halt klar, dass das eher so ein Bereich ist, in dem ich mich irgendwie auch ausdrücken kann. Ja, also offene Systeme wäre so ein Stichwort, was ich sehr früh irgendwie für mich einfach entdeckt habe. Also im Gegensatz zu manchen Künstlern, die sich schnell auf die CD-ROM gestürzt hatten, war ich eher jemand, der sagte, das ist ja eigentlich auch nur fest verdrahtet. Also dann programmiere ich irgendwas und es ist eigentlich dann für jemand nicht wirklich. Also es ist halt nicht echt interaktiv. Also eine Kritik hatte ich damals schon und deshalb war für mich das dann auch eine Steilvorlage, als das mit dem Internet losging. Also
du sagst jetzt einfach Programmieren, aber ich meine, ich habe verstanden 80er Jahre Malerei. Wo kam denn jetzt das Programmieren überhaupt hinzu? Also wie hat es dich denn dahin geführt?
Ja, so die ursprüngliche Motivation war natürlich eine kriminelle, wie bei vielen. C64 war ein Computer, den mein reicher Schulkamerad geschenkt bekommen hat und er hat den selber gar nicht so gespielt wie ich. Also ich war da eigentlich eher interessierter und andere hatten eben Spiele und diese Spiele mussten kopiert werden. Also das konnte ich mir halt auch nicht leisten, einfach ohne Ende Spiele kaufen, sondern man musste sie halt man musste halt dann diesen Kopierschutz umgehen. Das hört sich jetzt wahnsinnig dramatisch an, das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was man heute eben Möglichkeiten eben hat, Dinge zu verschlüsseln. Das war relativ primitiv, aber das hat mich eben so in diese, sag mal, in diese Welt des Programmierens eben gedrängt.
Und du hast sie für den Eigengebrauch sozusagen entschlüsselt oder bist du zum C64 Spiele-Dealer geworden?
Nee. Also ich habe tatsächlich, das ist auch, was sich wie ein roter Faden durch mein Leben zieht, das ist die mangelnde Geschäftstüchtigkeit. Also das, im Nachhinein könnte man sagen, hätte ich da vielleicht dann irgendwie dann doch ein paar D-Mark damals verdienen können. Aber das hat mich gar nicht interessiert. Mir ging es eigentlich nur darum, da hatte jemand, sagte, ja, hier habe ich das Spiel, habe ich keine Ahnung, wie man das jetzt irgendwie kopieren soll. Und das war dann aber auch relativ einfach. Es gab ja dann auch dann schon in den Bibliotheken, also das Google, das der 80er Jahre, sag ich mal. Da gab es da eben so Heftchen auch, wo man nachschauen konnte. Und dann stand da einfach auch, da gab es einfach Hinweise, wie man eben sowas hinkriegt. Und dann standen halt so kryptische Anweisungen. Irgendwann hat man das halt auch verstanden, was ein Go-To ist oder was ein Peek and Poke ist. Das war dann irgendwann mal klar. Und dann auch irgendwann mal einfach dann durch die Beispiele auch begriffen, was ein Register ist. Und so fängt man dann halt an, irgendwie ein bisschen mehr zu verstehen von der Maschine, als eben nur dann schnell mal irgendwie die richtige Einsprungadresse zu finden, damit einfach der Rechner eben nicht von vorne startet und dadurch eben dann sagt, nein, ich kann das jetzt nicht kopieren, sondern eben von der richtigen Adresse eben. Also das war eigentlich nur so eine Einsprunggeschichte. Also für die, die jetzt so zuhören und von Informatik eine Ahnung haben, die haben eine klare Vorstellung, was das bedeutet. Also ich will eigentlich nur sagen, so groß war das nicht. Also es war nicht schwierig, konnte man eigentlich relativ schnell verstehen. Es war nicht kompliziert, aber war eben für mich so der Einstieg des Programmierens.
Und das hat wahrscheinlich für dich dann aber trotzdem, also weil du sozusagen das privat mitgebracht hast, dann irgendwie den Einstieg, das auch da sozusagen auszuloten für, weiß nicht, für Kunst oder für irgendwas, wahrscheinlich leichter gemacht. Also
das war natürlich auch, also Ende der 80er oder die 80er waren für mich natürlich einfach so ein, wie soll ich sagen, das war so ein Schlangenlinienkurs. Also dann Malerei studiert in München und dann gefiel mir das nicht mehr. Dann bin ich zu den Wissenschaftstheoretikern rüber, dann fand ich das ganz toll mit formalen Sprachen und ich habe mich eigentlich auch schon immer für naja, für eigentlich für logische Probleme interessiert. Also das ist, weil ich weiß auch nicht, woher das kommt. Das ist mir gänzlich schleierhaft, aber das fand ich relativ interessant. Und in München gab es halt eben an der Philosophischen Fakultät eben den Wolfgang Stegmüller, eigentlich die Koryphäe, der Wissenschaftstheoretiker damals, und der hatte einfach so eine Entourage, wo auch der Ulrich Blau war, und der hat eben schöne Seminare gemacht, eben zu das war auch so ein Logiker eben, so Repräsentation von natürlichen Sprachen, und das hat mich interessiert, wie man sowas wie vielleicht oder so kontingente Geschichten eben auch formalisieren kann. Das war ganz spannend, und dann bin ich da hingegangen, weil das hat mich eigentlich auch für mein irgendwie, wie soll ich sagen, unartikuliertes Interesse für offene Systeme. Also Kontingenz spielt da eine große Rolle, das muss man nicht weiter erklären. Also Möglichkeitsraum, ja, das ist halt natürlich für ein offenes System ein integraler Bestandteil. Das hat mich einfach interessiert, ohne dass ich sofort irgendwie dachte, ja, da mache ich jetzt Kunst damit, sondern es war einfach so ein Interesse. Und der fragte halt dann irgendwann mal im Seminar, wer kann denn programmieren? Und niemand meldet sich, und ich melde mich halt, ja, und sage, ja. Und dann durfte ich da halt dann einfach auch so ein E-Mail-Account dann da bekommen und saß dann eben an so einem Terminal damals, so schön.
Wann war das etwa? Sind wir dann noch Ende 80er?
Ja, ja, wir sind jetzt noch so, jetzt sind wir gerade so 87, okay, oder sowas. Nee, Quatsch, das stimmt gar nicht. 86. Mhm. 87 bin ich schon nach Berlin, ja. Das war 86. Und naja, und das war halt eigentlich ganz interessant, weil das, was man da zu tun hatte, das war jetzt nicht weiters problematisch. Also ich musste jetzt keine großen Probleme lösen. Das war eher so, einfach er bekam was und hat das auch eher, brauchte einfach so ein bisschen Hilfe. Ja. Also, im Prinzip Daten eingeben, einfach das so ein bisschen verstehen, das zu handeln, das war mir jetzt, also war mir nicht so fremd. Das war ganz nett, und dann habe ich halt eben das Internet eben kennengelernt, eben auch dann diese ganzen Geschichten mit an IRC-Chat schon, und das fand ich total super, sofort. Also, also das war Kommunikation mit Leuten irgendwo auf der Welt zum Nulltarif, sag ich mal.
Kannst du das gerade mal, also ich glaube,
IRC-Chat, okay.
Genau, also ich glaube, okay, man kann sich das heute,
kann man sich nicht vorstellen. Wie, okay, also wir reden von einer ausschließlich textbasierten Kommunikation. Also es gab eben kein World Wide Web zu der Zeit. Also es gab keine Bilder, sondern alles, was man eben sich hin und her schicken konnte in Echtzeit, waren eben Texte. Und auch jetzt nicht irgendwie farbig, sondern ich hatte halt einen Bernstein-Monitor, also der war schwarz, und die Buchstaben waren eben Bernsteinfarben, also ein Orangeton. Also wenn man damals, also das war DEC, Digital Equipments, die dachten eben, dass das besser lesbar ist. Ja? Und dann saß man da vor so einem kleinen Ding, nicht größer als vielleicht ein kleiner Laptop-Bildschirm heutzutage, und hat an einer äußerst unergonomischen Tastatur eben Dinge eingegeben und hat sich gefreut, dass dann an irgendwelchen anderen Ecken der Welt dann jemand geantwortet hat.
Und wie hast du die Leute gefunden, die dann in den anderen Ecken?
Ja, das war natürlich einfach durch den Kontakt von Ulrich Blau eben damals eben in die USA, war ich natürlich erstmal durch diese, naja, durch die Wissenschaftstheorie hatte ich dann schon so ein Thema, und dann gab's halt, dann fragt er mich halt öfter mal, ja, setz dich da mal hin, frag mal den, wie die das machen, oder den Doktorand oder wie auch immer. Und dann hat man sich dann da halt verabredet, und dann sagte ich, ja, ich bin der und ich arbeite und ich soll hier mal irgendwie das mal abfragen und sagen, ne, irgendwelche Dinge, ja. Und eben dann auch Goffer war da ja auch, also sozusagen die Hypertext-Version, eben auch noch ohne Bild, aber vor World Wide Web, also Hyperlinks gab's da ja natürlich dann auch schon, also umständliche Navigation, so Dinge habe ich einfach, also Informationssysteme habe ich einfach dann relativ früh kennengelernt, aber dann eigentlich keine Idee gehabt, das für Kunst zu nutzen. Das ging eigentlich erst los, als ich dann eben 87 im Herbst nach Berlin bin, und in Berlin gab es einfach durch diese Besonderheit der Telekommunikation eine unglaublich große Mailbox-Szene. Also man konnte in Berlin zum Ortsgesprächstarif, damals, ich weiß gar nicht, was war es, 21 Pfennig oder irgendwie sowas, konnte man im Prinzip eine Standleitung unterhalten, wenn man nicht aufgelegt hat. Also es gab keinen Zeittakt. Also wenn ich angerufen habe, hätte ich irgendwie, also nicht aufleg, hätte ich irgendwie jahrelang sprechen können. Mhm. Weil wahrscheinlich hätten sie irgendwann mal aufgelegt, aber oder die Gegenstände, aber so theoretisch war das so. Und insofern gab es hier halt einfach ganz viele Modem-Leute und irgendwie habe ich die auch dann mal kennengelernt.
Vielleicht ja. Nochmal ganz, Entschuldigung, ja. Ich muss mal so unterbrechen, einfach so, weil ich glaube, ich kann immer ganz gut finden, wenn man ein Gefühl für so eine Zeit bekommt und eine Stadt. Also wie Berlin 87, also 2 Jahre vor Mauerfall. Mhm. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was das hier so eine, wie war das hier so zu leben? Was war das für eine Stadt? Und ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die wissen nicht mehr genau, was Mailbox bedeutet.
Oder also Modem.
Modem vielleicht gerade noch, aber Mailbox ist echt schon abstrakter.
Also okay, ja gut. Mailbox heißt einfach, ich nehme Verbindung zu einem anderen Rechner auf. Und hinterlege da die Post sozusagen. Also jetzt sozusagen wie eine E-Mail, nur ich hinterlege sie da und muss dann drauf warten, dass die Gegenstelle irgendwann auch wieder die andere Gegenstelle, die mit der sie verbunden ist, also vereinbart verbunden ist, anruft und einfach diese E-Mails wieder überträgt. Und so dauert das dann vielleicht 2 Tage unter Umständen, manchmal geht es auch schneller, dann würde einfach, wäre damals einfach eine E-Mail aus Berlin, dann vielleicht in Düsseldorf oder in Frankfurt gelandet, wenn man da im gleichen Mailbox-Netz war. Ja, also das muss man sich als Verbund von Rechnern vorstellen, alles Hobbyisten, also das wurde nicht kommerziell betrieben. Alles freiwillig, Amateure, die eben nach Vermögen eben dann einfach ihren Rechner eben die Daten austauschen ließen. The Thing, das gibt's jetzt eigentlich immer noch,
es gibt's noch. Ich habe eben gerade mit den Augen gerollt.
Ja,
es gibt's irgendwie auch
noch. Ja, das gibt's noch. Also ich meine, aber das ist halt einfach übrig geblieben, sondern das fing einfach als Mailbox-System an. Also Austausch von Kultur, Kunst interessierten, hauptsächlich die einfach da sich freuten, dass sie halt da ab und an was verschicken und können.
Kannst du nochmal erklären, was der Unterschied, also inwiefern das anders aussah als jetzt Mails zum Beispiel? Hatte das schon was Plattformartigeres oder war das tatsächlich auch rein textbasiert?
Es war alles textbasiert, ja. Also Ulf Schlet war mal ganz glücklich, dass er irgendwie farbige Characters hatte. Also das war dann schon ganz toll. Also wenn es nicht irgendwie nur schwarz-weiß war, sage ich jetzt mal.
Mhm. Ich habe auch schon mal, im Archiv gesehen auch so alte BTX-Kunst von Bayerle, der dann so, also das, also da gibt es schon auch ganz lustige Experimente mit dem Format. Aber ich meine, das ist alles sehr rudimentär.
Ja, genau. Also das ist halt ASCII-Art.
Ja.
Also das, was man jetzt, wenn jetzt jemand nicht genau weiß, wie man sich das so vorstellen soll, dann einfach mal ASCII-Art googeln, dann findet sich da so ein bisschen was und hat dann eine vage Vorstellung, wie das denn so war.
Ich habe Gott sei Dank immer noch die Möglichkeit hinterher, so unten drunter noch so Notizen zu machen und lauter Links reinzuschmeißen. Es wird alles einfach voll gespammt mit unglaublich viel Links.
Sehr gut.
Um nachzugucken, was man sich da so vorstellen kann.
Genau. Also und das Lebensgefühl, das jetzt einfach so vor Mauerfall, war natürlich schon, also jetzt, das war bei mir jetzt einfach auch durch mein Interesse an spezieller Musik, war das natürlich auch geprägt. Also ich habe jetzt nie so richtig Popmusik gehört. Ich war also etwas extremer, also Throbbing Crystal war für mich irgendwie wichtige Gruppe, eben so Industrial Musik, und die war natürlich auch hier in Berlin einfach an vielen Ecken zu hören. Ja, also da ging man halt in Clubs und sah halt die entsprechenden Protagonisten auch. Also das war nicht unüblich einfach, dass man da zufällig auch am Tresen mit Blixer Bargeld saß. Also einfach mal so, um das mal so runterzubrechen. Das war jetzt nicht, das waren noch keine Berühmtheiten in dem Sinne, sondern man hing halt so rum und überlegte sich halt so Projekte auch. Also das muss man schon so sagen. Also Aktionen, das war schon eigentlich immer eher die Frage, was macht man? Welche Action kann man machen? Performance irgendwie in einem Laden, irgendwas. Und so habe ich eigentlich dann auch meine späteren Kollaborateure kennengelernt, und zwar durch einen Aufruf in einem Stadtmagazin, das eben für eine also ich weiß gar nicht, ob es Medienkunst hieß, aber einfach so eine, da fühlte ich mich so ein bisschen angesprochen, weil ich auch mit Video eben gearbeitet habe, so, ich habe so Fehlerforschung betrieben, also spielt jetzt keine, ist keine große Kunst, kann man auch vergessen, aber auf jeden Fall, ich war da ganz interessiert eigentlich an Dysfunktionalitäten eben gerade bei der Bildverarbeitung, also bei der Videobildverarbeitung.
Wundert mich jetzt ehrlich auch nicht, wenn ich so deine Arbeiten sehe, dass sich das interessiert.
Ja. Und da gab es eben im Stadtmagazin City, gab es eben eine Annonce, dass eben für ein Medienkunstfestival in Berlin eben, dass man sich als Künstler bewerben kann. Und da, ich dachte mir, super, schicke ich sofort was hin. Und siehe da, die Menschen, die ich kennengelernt habe, waren Pitt Schulz und Joachim Blank, die das damals eben so das erste Electronic Art Syndrome, sie hieß das, eben organisierten, mit anderen auch noch. Und da habe ich eigentlich dann eben nicht nur Joachim und Pitt kennengelernt, sondern dann eben auch noch ein paar andere, die dann später dann auch für internationale Stadt wichtig wurden. Oder erstmal dann auch Handshake, oder beziehungsweise noch vor Handshake war eigentlich, wir dachten, nachdem die Ausstellung eigentlich ein ziemlicher Erfolg war, also jetzt publikumsmäßig, ja, dachten wir, Mensch, also wir sollten uns irgendwie so zusammenschließen, und haben dann eigentlich so eine Art Verein gegründet, Lux Logis, totaler Quatschname eigentlich, aber egal.
Heute wird das irgendwie wahrscheinlich Laboratory.
Ja, genau. Ja, und das so, dass das war irgendwie, wie soll ich sagen, das war dann so die, ein bisschen die Ursuppe. Und dann gab es ja dann irgendwann dann auch, ich weiß gar nicht, wann das war, wann war diese Piazza Virtuale, war das dann 91 oder, das kriege ich jetzt nicht zusammen, müsste man mal schauen. Und da gab es ja dann eben auch von Van Gogh TV diesen Aufruf, dass man eine Piazzetta, eben eine lokale, also jetzt nicht nur während der Documenta in Kassel, sondern eben, dass man so einen Satelliten in seiner eigenen Stadt eben betreibt mit Fax und Internet-Chat und so weiter. Und da habe ich eben dann Armin Hase und eben Thomas Kaulmann eben auch kennengelernt. So hat sich das dann einfach so ergeben, sage ich mal. Ja.
Das heißt, es war dann sozusagen auch schon so ein Netzwerk von Leuten, die ein ähnliches Interesse an, genau, Technik und neuen Technologien, ja, und wenn, ja, ich das so richtig raushöre, auch in so Austauschform insbesondere, genau, hatten.
Ja, also Kommunikation war wirklich, also das war so das, also das hört sich jetzt so blöd an, aber so echte Kommunikation, das war schon unser Interesse. Also dass die da sich für interessierten, die kamen auch aus so einem, weitestgehend aus so einem Kultur, die hatten so einen Kulturhintergrund, jetzt bis auf Tomax, der einfach wirklich der Informatiker war, aber sonst Armin Fotograf, Joachim Fotografie, ich mit meiner Malereigeschichte und so andere kamen eben auch da eben eher aus so einem künstlerischen Umfeld. Ja, und wir, was uns vereint, ist halt wirklich, dass wir mit der, sozusagen mit dem statischen Medium, mit dem wir bisher gearbeitet haben, irgendwie unzufrieden waren und eben dann schon dachten, dass eben auch aus so einer, also aus der Kenntnis oder einfach, wie soll ich sagen, also wir kannten, also viele zumindest, vielleicht nicht alle, aber zumindest ich und Joachim und Pitt natürlich auch, also wir waren natürlich auch stark an Konzeptkunst interessiert, also an Institutionskritik, also Kritik überhaupt und eben auch so eine ideenbasierte Kunst. Und das war eben so der Humus, sag ich mal. Und wenn da jetzt dann einfach nochmal so ein Interesse an Kommunikation dazu kommt, dann hat man eigentlich relativ schnell das Setting, was letztlich dann diese anderen Projekte, die dann relativ schnell entstanden sind, eben ermöglicht hat, würde ich sagen.
Wir sind jetzt so Anfang der 90er und ihr wart Ende 20, Anfang 30. Also wie kann man sich das so vorstellen? Also was sind das für Typen, die da so zusammenhingen? Und was sind das nur Typen? Also
weiße Männer.
Ja, weiße Männer.
Weiße Männer.
Die im Internet spielen.
Ja, und Barbara Aselmeier.
Okay, die Exotin.
Ja, also kann man wirklich so sagen. Ich meine, gut, das gab dann später auch dann 94 Künstlerin, da war dann Eva Grubinger, spielte dann auch nochmal eine Rolle. Also jetzt mal, um nochmal Frauen auch zu nennen, dann hat ab 95 Vali Georgievic, die jetzt irgendwie mit iRights auch beschäftigt ist, die kam dann zur internationalen Stadt, also dem Internetprojekt, wo ich vielleicht dann auch gleich nochmal was dazu sage. Ja,
ich bin hier übrigens zu Karl-Heinz auch gekommen, gesagt, ich habe total Interesse an der internationalen Stadt. Ich habe letztes Jahr ein Schulbuch geschrieben und hatte das Kapitel Netzkunst und ich fand es total schwierig, mich da zu orientieren, weil ich finde, der Stand der Literatur ist irgendwie nicht so, dass man willkommen begrüßt wird, wenn man dort reinforscht. Also, und erklär mir das mal.
Ja.
Und das will ich auch gerne nochmal erklärt bekommen. Ja. Aber da kommen wir, glaube ich, auch noch hinzu. Ja, da kommen wir
relativ schnell. Ja. Also ich habe das jetzt einfach so mal so ein bisschen versucht, einfach so zu skizzieren, einfach, dass es eben nicht nur so eine kleine Berliner Geschichte war, sondern einfach, dass das Berlin eben durch diese Mailbox-Szene und eben die Kommunikationswilligkeit, ich meine, das war die Inselstadt, das muss man einfach sehen, das war die Mauer drumherum, man musste über den Transit fahren, um nach Westdeutschland zu kommen und oder halt einfach fliegen, was sich ja eh kaum jemand leisten konnte zu der Zeit. Also das heißt, Kommunikation, Telefon und eben Mailbox, das war halt schon eine wichtige Geschichte und das hat das natürlich auch geprägt. Also das kann man einfach so sagen. Und ja, und wenn man eben also mit einem künstlerischen Interesse an solche, ja, an so eine Infrastruktur kommt, dann ist einfach dann das Kommunikationsexperiment nicht weit. Ja, also das haben wir dann eben auch dann schon versucht, eben ja auch so zu thematisieren. Also wie da kommuniziert wird, eben in so einem Netz zu der Zeit. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, der IRC, also der Internet Relay Chat, also textbasiert, man sitzt da, eine Zeit lang waren so Chat-Systeme auch noch eher in Mode. Mittlerweile ist das ja eher so eine One-to-One-Geschichte, die man vielleicht das Messaging bei Facebook oder der Google-Chat oder so, aber das ist, sind selten einfach also das benutzt, glaube ich, kaum mehr jemand, um dann mit einer größeren Gruppe zu kommunizieren.
Also, das würde ich bezweifeln. Also,
ja,
also diese Gruppenchats sind schon auch ein Thema.
Aber jetzt so, was wäre es da dann zum Beispiel?
Bin ja Medienpädagogin.
Ja, genau. Deshalb frage ich jetzt auch mal, genau, damit ich auch mal was lerne.
Also die Jugend, die benutzt ja durchaus WhatsApp und das ist klar 1:1, aber da gibt es auch ganz, ganz viele so Gruppenfunktionen, wo die sich in der Gruppe ganz stark austauschen, also wo es um die Kommunikation der Clique geht.
Ja.
Aber es geht schon oft um so geschlossene Peergruppen.
Genau, das meine ich.
Nicht so ein offenes, jeder redet hier
mit jedem.
Richtig,
also das ist nicht, also das wollte ich eben sagen. Genau. Also ich kenne das auch von meinem Sohn, der ist 15, der ist also Skyper, sage ich jetzt mal, von hauptberuflich. Und das ist jetzt, wenn die einfach so eine Konferenz, die tägliche Konferenz, die wird einfach nicht durch andere Fremde bereichert, sondern es ist immer die gleiche Gruppe, mehr oder weniger. Es kommt vielleicht mal jemand dazu oder so. Aber bei uns war das ja wirklich so, wenn man eben da so einen Channel, der vergleichbar ist, eben mit so einem Konferenzraum, sage ich jetzt einfach mal so salopp, damit man sich das vorstellen kann, dann war das so offen, da tauchte dann einfach irgendjemand auf aus, sag ich mal, einfach aus Brasilien oder aus Kanada oder aus USA oder aus Frankreich, ja, und sagte, aha, ihr habt dieses oder jenes Topic, da weiß ich auch was dazu und hi, ich bin so und so. Also das ging eigentlich relativ niederschwellig, also das war nicht so, dass man sich dann gewundert hat, sondern es war eher so, ach, da taucht jetzt einer aus, was weiß ich, von überm Teich auf und hat sich gefreut. Also das war eher so die Situation. Also.
Und man hat sich über Themen gefunden?
Ja, über Themen. Also das war, also so ein Channel kriegt ja immer so, oder zu der Zeit gibt's IRC gibt's immer noch. Mhm. Ja, also kann man auch googeln, findet da Servus unterhält einfach auch immer noch. Also Servus.at, eines der letzten freien Internetprojekte, Plattform, wenn man so will, und da hält einen IRC-Server und da kann man sich eben mal so anmelden, einloggen und dann ein Thema setzen oder sich einfach schauen, die Channels eben mal so auflisten lassen, dann sieht man, aha, dieses oder jenes Thema interessiert mich und dann sage ich Join Channel XY und dann bin ich da drin und sage, hallo, ich bin der Karl-Heinz und was macht ihr denn hier? Ja, so einfach geht es und ging das auch früher und wir hatten dann halt, ja, so natürlich schon immer dann so medienkritische Geschichten und dann sind natürlich dann auch heute, würde man sagen, die üblichen Verdächtigen aufgetaucht. Ja, so hat man natürlich dann Gerd Loving kennengelernt oder irgendwie andere, ich weiß gar nicht, wer da, Heath Bunting zum Beispiel. Heath Bunting habe ich auch ganz früh eben über so eine Geschichte kennengelernt. Also Heath Bunting, der alte Netzkunst Senior, wenn man so will, ja. Also das sind sicher noch, oder auch ja, Josephine Bosmar zum Beispiel, auch relativ früh kennengelernt, einfach über sowas.
Und wir waren ja eben schon mal ein bisschen weiter, schon in den 90ern, also im Grunde sind ja nicht nur reale Mauern weggebrochen in Berlin, sondern durch das World Wide Web hat sich was verändert oder war das am Anfang noch gar nicht so spürbar für dich? Nee,
also das war natürlich überhaupt nicht spürbar, weil es gab ja keinen Provider, es gab schon Provider, aber eigentlich nur für, sagen wir mal, Businesskunden, weil es unglaublich teuer war. Also es gab die Detecon, die Telekom hat ja gar keine Privatzugänge zum Internet zu der Zeit angeboten. Das war ja erst Mitte der 90er. Ab 95 haben die angefangen, ihr textbasiertes BTX-System umzubauen in ein Zugangssystem zum Internet. Ja, das dann T-Online, wie es jetzt immer noch heißt. Ja, das war ja damals der Fall. Dann, es gab halt diese kleine Firma Contributed Software, die eben solche Firmenzugänge bereitstellte, hat einen kleinen Server in der Grevestraße und da war eben Tomax eben einer der Mitbetreiber. Und die haben sich irgendwie zerstritten, gingen auseinander und dann war diese Infrastruktur halt, die stand so rum und die haben wir damals, also neben unseren Uni-Accounts, die wir hatten, haben wir das auch schon angefangen zu nutzen, weil man bei denen einfach problemlos eben Platz auf dem Webserver bekam. Das sind jetzt alles völlig unvorstellbare Probleme, weil man kann einfach, es war nicht so einfach, also dass man wie jetzt einfach gehe ich zu Tumblr und dann habe ich einen Blog. Ja, also das ist, war einfach nicht der Fall. Das war eher komplizierter und die haben sich halt, und wir hatten da schon dieses Projekt, muss ich noch dazu sagen, das hieß Handshake, also ich habe das angedeutet, diese Kommunikationsexperimente, das war so ein bisschen Handshake, zeigt das ja auch schon, also so Kommunikationsanspruch. Das war eben Joachim Blank, Barbara Aselmeier, Armin Hase und ich, also zu viert haben wir das eben so gemacht, über 2 Jahre und wurden da auch schön eingeladen, waren dann einfach schon bei der ARS und beim European Media Arts Fest und so weiter. Die haben sich alle immer gefreut, dass wir da kamen und so was ganz Modernes eben da machten. Ja. Und für das Publikum war das auch sehr, sehr erstaunlich, weil die teilweise wirklich das erste Mal eben überhaupt mit sowas konfrontiert waren.
Was habt ihr da vorgeführt? Also was hat das Publikum da sehen bekommen?
Also zum einen haben wir halt einfach wir hatten einfach diese Erfahrung schon mit den Chatsystemen und konnten einfach das ganz gut moderieren, sage ich mal. Einfach einen interessanten Channel gestalten. Und das andere, was wir halt gemacht haben, waren immer auch diese Austauschgeschichten. Eigentlich so ein klassisches Mail-Art-Projekt. Du schickst mir deins, ich schick dir meins so und dann packen wir das zusammen und vermischen das und haben mal versucht, auch einen Rorschach-Test zu machen. Also man konnte sich das downloaden und dann sollten die Leute das so verändern, dass man halt sieht, was sie da drin erkannt haben und dann wurde das dann wieder hin und her geschickt und präsentiert eben so als Download, also so Gopher haben wir da halt benutzt, also textbasiert und FTP eben auch. Und dann war eben der, also die FU in Berlin, die Freie Universität, die hatte den ersten Webserver, den zweiten Webserver hatte eben Contributed Software und da konnten wir dann schon was machen. Das heißt, wir waren auch deutschlandweit unter den ersten 10 Plätzen oder so, also was überhaupt einfach so ein Webserver angeht. Den haben wir damals nicht selber jetzt betrieben, das war natürlich Tomax, aber wir haben ja schön Inhalte da eben dazu dazugefügt. Also zum Beispiel eben auch ein Projekt, wir waren eingeladen in einer ehemaligen russischen Kaserne, die eben durch das Bundesliegenschaftsamt eben hermetisch abgeschlossen war, durfte man nicht einfach so rauf, nur eben wir als Künstler waren dann und durften da ein Projekt machen und haben da eine Woche lang gelebt und das Gelände erkundet sozusagen, was findet man für Artefakte, so eine Spurensuche und diese Spurensuche eben dann eben in Form von einer interaktiven Karte eben damals schon 94 eben online gebracht. Also das ist so, also klassisches Informationssystem eben so genutzt, aber halt eben jetzt nicht mit Inhalten zum Genom oder zu irgendwelchen physikalischen Feldern, sondern eben ja so künstlerische
Und abgesehen von so Momenten, wo ihr eingeladen seid, um diese Projekte zu präsentieren, also im Publikum oder in einem Ausstellungskontext zu präsentieren, wer hat es denn quasi im Web gesehen, gefunden? Also war es überhaupt möglich, da hattet ihr Besucher oder hattet ihr Beobachter? Oder war das doch sehr vereinzelt?
Also das war natürlich, ich habe jetzt keine Statistiken mehr im Kopf, aber das war natürlich unbedeutend. Also das ist ganz klar, also dass die Kontakte, die wir da hatten, waren eher schon vergleichbar mit denen, dass man halt abends ausgeht und Leute kennenlernt, wenn man in den Club geht. Mhm. Also das ist schon so, das muss man schon klar sehen. Das war aber trotzdem dadurch, dass es halt eben Personen waren, die, wie sagten wir das immer so, die aus nicht technischen Erwägungen von irgendwo aus der Welt sich dann mit uns irgendwie zu einem, zu so einem ja, Chat eben einfanden. Das fanden wir halt tausendmal interessanter als irgendwie ausgehen und also ich meine, wir sind da natürlich auch ausgegangen. Ich meine, so klar, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt nur die Nerds waren, die da im Keller saßen, aber das hatte einfach einen unglaublichen, das war großartig. Also selbst wenn das nur 5 Kontakte im Monat waren, das war absolut fantastisch. Ja.
Aber ich meine, das bevölkerte sich ja irgendwie mit der Zeit. Es kam ja anscheinend mehr Leute dazu.
Ja, das ging ja alles unglaublich, immer in unglaublichen Geschwindigkeit. Also also wir haben ja jetzt auch Handshake nicht lange gemacht. Handshake konvertierte ja dann in dieses größere Projekt, was eben dann internationale Stadt hieß. Also das wird, also ich habe da, ich muss da vielleicht auch zum Namen nochmal was dazu sagen. Ich hatte auf der Transmediale vor 2 Jahren oder so eine unsägliche Diskussion mit Kunsthistorikern oder Medienhistorikern von der Leuphana, ich sag das jetzt einfach auch mal alles so, die sich wahnsinnig einfach über diesen Namen aufgeregt haben.
Entschuldigung.
Und ihnen nicht klar zu machen war, dass die Stadtmetapher einfach eine Krücke war für die Leute, die einfach überhaupt keine Ahnung hatten. Also die sich nicht irgendwie, die sich nicht vorstellen konnten, was ist das? Und wir sagten halt, naja gut, wir nehmen einfach bestimmte soziale Funktionen, die man halt in einer urbanen Situation halt findet, wie eben Kommunikation, Austausch, irgendwie vielleicht auch Werbung oder Geschäfte machen. Also das haben wir schon so auch gedacht. Und fügen das einfach in, basteln daraus ein virtuelles System, eine Plattform. Ja, also dieser Plattformgedanke, den hatten wir ja und das und international war das natürlich, weil wir dachten, nee, wir wollen ja nicht so eine kleine piefige Stadt hier basteln, sondern für uns war das immer ganz klar ein Kommunikationsprojekt, was auch viel mehr Leute, also von irgendwelchen, aus irgendwelchen Kulturräumen eben auch inkludieren können sollte, sage ich jetzt mal. Das ist uns natürlich auch nicht hundertprozentig gelungen. Das will ich jetzt gar nicht so groß rausstellen, aber zumindest hatten wir den Anspruch. Manchmal funktioniert das auch, aber das war eher so, wir haben über Berlin halt rausgeguckt.
Ja. Was sah man denn, wenn man auf diese internationale Stadt im World Wide Web zufälligerweise gestoßen ist?
Ja. Also es war der Knochen. Wir haben also das erste Design, ganz furchtbar. Also Designer würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Der Knochen, so nannten wir es. Das war im Prinzip so eine Anmutung eines Atomiums. Also die einzelnen Kugeln repräsentierten dann solche Einstiegspunkte für User, Kultur, Musik, also wie man das eigentlich auch so von jetzt von Yahoo oder so erwarten würde oder erwarten kann. Sowas hatten und News natürlich, sowas hatten wir eben schon auch, Groups. Und das Interessante war halt, dass diese Funktionen, die sich dahinter verbargen, eben aufgrund unseres Interesses an Kommunikation und Partizipation eben, es waren keine statischen Seiten, sondern es war halt höchst dynamisch. Also ich sagte damals immer, jetzt klappern wieder die Perl-Skripte. Ja, also das war, also alles musste dynamisch sein und man musste halt immer alles auch online ändern können und Nachrichten hinterlegen und auch kommentieren. Ja, das war wirklich schon so was, was man vielleicht jetzt halt in einer perfekten Form eben bei sozialen Medien findet. Aber die Idee hatten wir einfach. Ja.
Aber quasi die internationale Stadt Berlin war sowas wie ein vorsinnflutliches soziales Netzwerk.
Genau, so kann man das sehen. Ja, genau, wo mitten im Schwerpunkt, also wenn jetzt Mark Zuckerberg das Mädchen anmachen in der Uni irgendwie als wichtigstes Ziel irgendwie für sein System hatte, dann war das bei uns halt einfach Kunst und Kultur und Musik. Das kann, oder so kann man das sehen.
Und ich verstehe ja auch, dass ihr sozusagen da so rumgelungert habt, genau, und euch ausgetauscht habt. Aber wie habt ihr das geschafft oder warum haben sich Leute angezogen gefühlt, auch da zu sein?
Ja, weil dann kam einfach nochmal was ganz Wichtiges dazu. Das habe ich vergessen, das hatte ich schon so angesetzt mit dieser Firma, die wir im Prinzip dann gekauft haben. Also es war jetzt nicht teuer und wir durften dann das auch abzahlen. Also man musste jetzt nicht irgendwie der Zack irgendwie 20.000 D-Mark oder so hinlegen, sondern die waren froh, dass das jemand übernommen hat und dass sie da wenigstens irgendwie über die Zeit ein bisschen Geld bekam. Und wir konnten dann Zugänge anbieten.
Das heißt, ihr habt wenn ich das richtig verstehe, ihr habt die Firma, wo euer Server lag, gekauft.
Genau, die haben wir sozusagen, das irgendwann mal übernommen und dann selber betrieben. Und das ermöglichte uns halt einfach Zugänge anzubieten zu einem eben nicht, zum Nicht-Business-Tarif. Also ich weiß gar nicht, das war immer noch, also heute würden sie sagen, mein Gott, viel zu teuer, 25 D-Mark im Monat. Aber das war zumindest aber auch in der finanziellen Reichweite von sehr vielen.
Und das war 95, 94, 93?
Also IS hat Ende 93 haben wir den Plan, also haben wir angefangen umzusetzen und 94 war der Start.
Okay.
Und dazu kam dann, also IS, internationale Stadt, ich kürze es schon immer ab.
Weil ist heute ein bisschen schwierig.
Schwierig geworden mit dem Akronym, ich weiß. Vielleicht gibt's da sogar noch Ähnlichkeiten.
Wir werden es feststellen.
Was dazu kam, wir haben natürlich auch immer eigentlich drauf gesetzt auf öffentliche Terminals. Das muss man auch sehen. Diese Idee hatten wir auch. Wir wussten, klar, viele haben keinen Computer, finden es aber trotzdem interessant. Und dann gab es diese Kooperation, zum Beispiel im Haus der Kulturen der Welt. Da haben wir über einen ganzen Sommer lang das Café Global, schrecklich, aber ich stehe dazu, wir haben das Café Global gemacht und das war eben auch mit Hilfe von Hewlett Packard, hatten wir schöne Workstations da in dem Säulenraum, also die das Haus der Kulturen kennen, wissen, von was ich rede, da standen eben dann Terminals und Leute konnten einfach hingehen und surfen und wir standen da eben auch rum. Also immer mal wieder abwechseln, nicht alle immer, aber und haben das betreut. Also das heißt, das war wirklich dann auch so ein bisschen wie soll ich sagen, ja, also so ein bisschen aufklärerisch auch, ja. Dass wir da standen und dann kam jemand und guckte so, was ist denn das? Und dann sagten wir, ja, hier kann man irgendwie Informationen abrufen und ich kann mich noch erinnern, dann, ach, was soll ich denn da für Informationen abrufen? Und dann, ja, und dann sag ich, ja, für was interessieren Sie sich denn? Ja, und dann sagt er, ja, Raumfahrt und so. Und ja, sag ich, das ist doch super, dann schauen wir doch einfach mal bei der NASA nach. Und er so, was, wie, bei der NASA nachschauen? Und die NASA, klar, hatte natürlich 95 schon Webserver, wie der Vatikan auch und alle, ja. Und dann hat man halt, weiß nicht, NASA.gov irgendwie eingegeben und dann war der natürlich irgendwie völlig von Socken, dass man dann auch schon damals schon das eine oder andere MPEG-Filmchen downloaden und dann erst anschauen, also nicht streamen, aber das ging zumindest schon. Also solche Erlebnisse gab's und dann haben wir auch Clubnetz gemacht. Also Clubnetz, Berliner Techno Clubs durch eben diese ASCII-Terminals, die es dann zu der Zeit, als alles dann schon schön grafisch war, umsonst an jeder Ecke gab, sage ich jetzt mal. Also die Firmen haben die Dinge rausgeworfen, wir haben die abgeholt, weil die halt einfach zu handeln waren. Konnte man also auch, wenn man Bier drüber geschüttet hat, war wurscht, war kaputt. Im Keller haben wir noch ein paar andere, ja. Und dann hat man da einfach ein Modem angeschlossen, sich mit unserem Server verbunden und konnte dann eben weltweit chatten. Ja, das war, und dann hatten wir eben Clubnetz, war dann von uns eben schon so auch ein betreuter Channel eben auch, ja, dann, in dem es halt die Clubnetz-Charts gab, es gab irgendwie Bots, also sogenannte Software-Automaten, die sich dann da auch immer wieder manchmal intelligent, manchmal nicht so intelligent in die Kommunikation eingemischt hatten und sich Leute ein bisschen verwirrt oder auch Service geleistet haben. Also ich weiß, also mein Bot Elektra, der war relativ beliebt auch. Also Elektra mochten sehr viele. Hat sich etwas dezent verhalten, also nicht immer nur sofort losgequatscht und konnte eben auch so ein paar Dinge machen. Also was ist zum Beispiel, wer legt gerade im Elektro auf? Oder die wusste halt einfach durch sozusagen die Leute, die da anwesend waren im Club und bestimmte Kommandos kannten, konnten die einfach dann sozusagen den Automat eben mit aktueller Information bestücken.
Du musst es, glaube ich, nochmal versuchen, ja, visuell zu beschreiben. Oh. Also was, wie sah Elektra aus? Wie wurde mir Text. Irgendwas beschrieben? Alles, also wir sind
absolut, also das war parallel zum World Wide Web. Gab es eben halt trotzdem diese ASCII-Terminals, weil die halt im Club gut funktioniert hatten. Also da, weil einfach das Interface so primitiv ist. Also man muss nicht irgendwie erst mit der Maus irgendwo hinklicken und Menü irgendwas machen, sondern man hat sich hinstellen können und einfach, man sah, aha, da passiert was auf dem Schirm, weil man sah ja die Kommunikation der anderen und hat dann einfach Hallo eingetippt und stellt man fest, oh, da reagieren welche drauf. Wer bist du denn? Ja, und dann schreibt er einfach rein, so wie in, also wie in der Schreibmaschine, ich bin Karl-Heinz und sitze hier im WMF und find's voll super. Ja.
Und war das dann auch eher so eine Faszination, dass überhaupt was antwortet? Oder gab es dann auch so, ey, gehen wir nachher dann in, was weiß ich, noch woanders hin? Also hatte das dann tatsächlich auch so was Produktives
gemacht? Also das gab's alles. Also das war, also die, und ich hab, also die waren so beliebt auch, diese Terminals, dass wir immer freien Eintritt in alle Clubs hatten. Also ein Terminal stand im E-Werk, im Boogaloo, in all diesen Techno-Clubs stand bestimmt ein Jahr lang, bis dann Marlboro diese Geschichte dann irgendwie übernommen hat und den Marlboro-Chat etabliert hat. Ja, mit so schicken Designer Stelen einfach sah natürlich dann irgendwie besser aus als unser rumpeliges.
Aber auch ein bisschen lahm.
Ein bisschen lahm. Es hat sich auch nicht lang gehalten. Ich meine, aber das war, also einfach, ich wollte das nur damit sagen, also das war ganz klar, dass das eine positive Geschichte ist, dass das einfach genutzt wird. Also klar haben da Leute alles Mögliche, die haben geflirtet, die haben sich über alles Mögliche unterhalten, ja.
Und das hat ja funktioniert, also Kommunikation, Austausch, dieses Spielerische. Und wenn ich das richtig verstanden habe, das ist ja wie so ein Account bei der internationalen Stadt, das hat erstmal so einen ersten Bedarf auch anscheinend schon mal so befriedigt. Was hat man denn da gehabt, wenn man 25 D-Mark, an die Euro sind wir schon, oder?
Nee.
Sind wir noch in D-Mark?
Ach, D-Mark, lange noch kein Euro. Ja, was bekam man?
Ich verliere das Gefühl für Zeit und Raum.
Man bekam die E-Mail-Adresse, man hat eben Zugang zum Internet, also wenn man zu Hause dann eben vorm Rechner saß, konnte man halt schon surfen, ja? Also das war schon möglich. Und man bekam auch einen Zugang eben über das Webinterface zu unserem Webserver. Und dann gab es halt den User-Bereich und da gab es eben schon so einen Homepage-Baukasten. Das hört sich jetzt auch schon wieder ganz schlimm an. War für damalige Verhältnisse für viele halt total gut, weil sie hatten ein Formular halt eingetragen, hier Titel von meiner Homepage und ich beschäftige mich mit diesem und jenem, Bildchen hochladen und dann waren die natürlich unglaublich glücklich, weil zu der Zeit galt ja noch die Mär, dass man HTML programmieren muss und dass man unglaubliche Kenntnisse braucht, um da einfach so eine Homepage herzustellen, was ja Quatsch war. Aber ich meine, das, für viele war das halt so, da brauche ich Spezialwissen und die waren natürlich super glücklich, dass sie so ein System hatten.
Was für Leute sind da aufgestoßen?
Also alles Mögliche. Das ist also wirklich, das war wirklich so eine Kernbohrung in die Gesellschaft. Also das war wirklich völlig, also kann ich nicht sagen, das waren jetzt nur die oder nur die.
Gibt es Kontakte von damals, die du sozusagen nur darüber kennengelernt hast, die bis heute noch gehalten haben? Oder kannst du das gar nicht so einschätzen, wo du jetzt die Leute überall her hast?
Naja, das weiß ich jetzt so nicht mehr. Das, ja, gibt's bestimmt. Ja, gibt es sicher.
Und 94 seid ihr gestartet mit diesem Accounts, war das dann auch gleich von Anfang an, oder?
Das war von Anfang, wir haben von Anfang an sozusagen, also bis auf das einfach das System nicht so ausgereift war, aber all die Ideen, auch mit dem Webchat, also genau, das muss ich auch noch dazu sagen, das haben wir natürlich auch sofort versucht, irgendwie das, was, also das ASCII-basierte, in das World Wide Web mit reinzunehmen, also die Echtzeitkommunikation in das asynchrone World Wide Web reinzukriegen. Das war schon, das haben wir schon auch, das hat natürlich nicht immer richtig gut funktioniert, weil klar, man hat einfach nicht die dicken Maschinen und die dicken Leitungen gehabt zu der Zeit, aber zumindest war ging schon, ja, wenn es nicht zu viele gleichzeitig nutzen, war alles gut.
Ich glaube, das muss man auch nochmal so erzählen. Also, weil heute ja World Wide Web irgendwie alles ist und Video und Audio. Ja. Aber dass in der Zeit auch sowas wie Chat im World Wide Web nicht der Regelfall ist. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz erzählen, was man denn normalerweise im World Wide Web so gefunden hat und wie man überhaupt was gefunden hat.
Also finden war eher schwierig. Also es gab natürlich schon relativ früh Empfehlungen. Also das hatten wir auch auf unserem Server, dass wir also Linklisten, kommentierte Linklisten zur Verfügung stellten, also die dann einfach auf andere Sachen verwiesen. Also wir waren ja auch Berufssurfer, sage ich einfach mal. Alles, was wir so eingesammelt haben, haben wir natürlich dann auch in das System internationale Stadt fließen lassen. Also vor allem Barbara Aselmeier war da extrem gut darin, da kann ich mich noch dran erinnern. Und jetzt habe ich das beantwortet. Was war die andere Frage? Das weiß ich jetzt.
Das sozusagen dieses Chat, also dieses
Jetzt. Ah, was man bekam.
Das ist ja was Seltenes. Ja,
genau. Also,
und vielleicht warum?
Genau. Man muss sich das vorstellen, wie. Tja, also momentan, also es gibt ja fast keine Website mehr, die keine Interaktionspotenzialmöglichkeiten hat. Also und man muss sich jetzt vorstellen, wie, sag ich mal, wie so ein Bilderbuch oder ja mit ein bisschen Text. Also man klickte halt einfach immer nur weiter und hat sich das angeschaut und sich schon gefreut. Also oder zum Beispiel auf dem NASA-Server, wenn ich das Beispiel schon mal erwähnt habe, da waren dann halt einfach in einer Liste, in einer Menüliste einfach die Kommunikationsprotokolle, konnte man sich dann eben durchlesen. Klickt man drauf und dann liest man das. Aber es gab eben nicht irgendwie die Kommentarfunktion oder die Weiterleitenfunktion oder einfach, dass man dann, wie ich sagte, das Video musste man halt dann downloaden, man konnte das nicht streamen. Das ist sehr, sehr, sehr viel später passiert. Eigentlich mit der Integration von Flash, also nicht Flash, QuickTime.
Und ihr habt sozusagen in diesem Kosmos des sehr viel langsameren und statischeren ein dynamisches Angebot versucht zu erzeugen.
Genau. Durch das, die Chats. Nicht nur durch die Chats, auch dann zum Beispiel durch geschicktes Programmieren, also sozusagen, dass man eben durch entsprechende Skripte eben Zugriff dann auf den Mail-Server hat und dass man dann natürlich seine Mails auch online übers Webterminal lesen konnte. Das war natürlich für ganz viele eine unglaublich tolle Sache. Also vor allem die, sagen wir mal, jetzt aus dem Kulturbereich, die immer unterwegs waren. Also man muss sich ja vorstellen, also 94 hat sich kaum jemand einen Laptop geleistet. Ja, das heißt also, wenn jetzt jemand wie Gerd Loving auf die Konferenz XY eingeladen war, und dann gab es da natürlich dann schon unter Umständen einfach ein Terminal, ja, also ein Webterminal auch, aber er hätte keinen Zugriff auf seine E-Mail gehabt, weil er wollte ja dann da nicht so ein E-Mail-Client installieren und dann alle E-Mails dann offline, also das macht man ja nicht auf einem fremden Rechner, und durch unser System konnte er halt dann einfach seinen E-Mail-Server halt eingeben und seinen Usernamen und Passwort und hat dann schön irgendwie dann die Liste bekommen. Das war natürlich jetzt auch nicht so super komfortabel, wie das jetzt bei Google Mail ist, aber ich würde sagen, die Richtung war ganz klar.
Wie viel Leute hattet ihr 95, 96?
Also Zugänge hatten wir nicht so wahnsinnig viele. Also wir hatten also 30 ISDN. Wie viele Modems? Einfach nur 10 Modems. Also man konnte 30 ISDN-Kunden, 10 Modem-Kunden, oder waren es 20? Ich habe mich nie um die Modems gekümmert. Ich war immer ISDN, also deshalb weiß ich das ganz genau. Und das war halt immer ausgelastet. Also das waren irgendwann schon mal so 150, so in so einer Größenordnung. Mhm. Vielleicht auch mehr, also schwer zu sagen, das kann ich wirklich schlecht sagen. Und was halt, was sich zunehmend dann halt auch dann in der Zeit, oder was sich relativ schnell herauskristallisiert hat, dass unser Kerngeschäft nicht der Zugang ist, weil, wie gesagt, wie ich meinte, 95 gab es ja dann T-Online, CompuServe hat es dann auch irgendwie gemacht. Also
ja, sozusagen mit CompuServe,
da Schülerin
mit dabei.
Ja, CompuServe hat es dann auch gemacht. Also das heißt, es war für uns dann schon gar nicht mehr so wichtig. Vielleicht waren es auch wenige, die jetzt bei uns konnektiert haben. Aber ich sag mal einfach, jetzt nicht Tausende, ja, und mit Sicherheit unter 200.
Ja. Also ich weiß, ich war 95 oder 96 mit CompuServe, hatte ich meinen ersten Rechner und Internetzugang. Und ich weiß, ich habe mir auch mal die internationale Stadt Berlin angeguckt. Mhm. Und ich fand es damals, ich war vielleicht nach dem Abitur oder so gerade, erstes Semester oder sowas. Und ich hatte nicht so viel Ahnung, was ich da so tue. Ich fand es relativ verwirrend. Also ich habe mir das so interessiert angeguckt. Ich habe da irgendwie auch angefangen mit Kunst irgendwie zu studieren, Kunstgeschichte und so. Und ich fand es irgendwie ganz interessiert. Und es gab ja auch so ein ähnliches Projekt in Amsterdam.
Digitale Stadt, genau.
Ja. Aber ich weiß, dass ich mich auch nie, also ich fand es zu abstrakt, um da so näher reinzuholen. Ich habe so angeguckt, spannend, es gibt Kunst, und bin dann irgendwie weiter. Mhm. Und bin dann sozusagen auf andere Dinge gegangen. Aber ich kann mich noch so ganz, also zumindest vage dran erinnern, selbst an diese Stadt.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein Problem. Das sehe ich auch im Nachhinein, und teilweise habe ich das auch damals schon ansatzweise gesehen. Man kann das als Featureitis bezeichnen, dass es einfach viel zu viel Konfigurationsmöglichkeiten gab teilweise. Man musste viel zu viel Dinge tun, um überhaupt, also, oder man, das Angebot war so. Also man sagt, du kannst im Prinzip alles konfigurieren, aber man hatte immer den Eindruck, ich muss das machen.
Es war einfach auch so überkomplex. Also ich habe einfach gar nicht einschätzen können, wenn ich von außen, was ist das überhaupt? Ja. Das war mir ganz klar. Ja. Interessanterweise bin ich ja jetzt wieder drauf gestoßen, als ich rückwärts versucht habe zu recherchieren, so diese Geschichte der Netzkunst der 90er Jahre, und in ganz, ganz vielen Texten gibt es so eine Übereinkunft, dass oder so eine Einschätzung, dass eigentlich wer immer sich da Netzkunst nannte und im Nachhinein auch wieder widerrufen hat, jemals Netzkünstler gewesen zu sein, irgendwie das Interessante wäre ja doch eher diese Kommunikationsstrukturen, die da entstanden sind, gerade um die internationale Stadt Berlin. Und ich könnte ja genauso gut sagen, ihr wart ja eigentlich nichts anderes als ein Social Network, aber trotzdem werdet ihr ja immer ganz stark, also entweder wegen der Infrastruktur oder wegen eurer Biografien oder wegen der Leute, die da drauf sind, als Netzkunstprojekt gefasst. Wie würdest du das sehen, oder wie lebst du mit dieser Einschätzung dessen, was so mit der Zeit draus wird, so auch mit dem Blick zurück?
Ich bin da relativ leidenschaftslos. Das, also man kann halt sagen, die Gruppe war im Prinzip zweigeteilt. Also am Anfang waren wir zu siebt. Ja, da kam also ich habe schon wieder Gedächtnislücken. Also mit also die vier Handshake, Tomax, Kunkel und Gerion, natürlich. Gerion kam noch dazu, und also wir waren zu siebt eigentlich dann, die das so, die als Gründungsmitglieder, und das hat sich dann einfach durch unsere Aktivitäten, haben sich dann irgendwie Max, Norbert und Walli und gibt's noch jemand? Doch. Oh mein Gott.
Das ist ein lebendes Fossil.
Furchtbar. Das ist jetzt ganz peinlich. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen.
Wir können auf jeden Fall,
wir waren 11, ja.
Eben warst du noch 7.
Nein, wir waren dann 11. Also okay. wir haben als sozusagen Handshake 4, dann IS haben 7 gestartet und wir wurden 11. Mhm. Ja? Ich komme nicht drauf, das ist ganz furchtbar. Egal.
Wir schmeißen alles in die Notizen, ergänzen alles ganz korrekt.
Da war.
So, wie sind wir zurück? Wir hatten kurz einen Ausfall von der Technik.
Ja, und eigentlich wollte ich ein bisschen erzählen, dass sich so unser Interesse einfach konzentriert hat zu der Zeit. Also das ging dann weg von dem Konnektieren von Userinnen hin einfach zu eigentlich zu mehr Projektarbeit. Also, und diese Projektarbeit, die bedeutete letztlich, dass wir Dinge, die wir interessant fanden die wir für relevant hielten, dass wir die versuchten ins Internet zu bringen. Und dass da der Bogen, der spannte sich dann tatsächlich von der kleinen nicht kommerziellen Galerie, denen wir was Gutes taten, bis hin zu dem Statistischen Landesamt, die einfach die Ergebnisse der Wahlen zum Abgeordnetenhaus sehr schnell online haben wollten und eben eigentlich schneller als Infas, das durften sie aber nicht, aber wir konnten dann einfach, nachdem Infas online war, auch aufs Knöpfchen drücken. Also das war ich noch, das weiß ich noch, da war ich mit Tomax eben im Abgeordnetenhaus, weil ich irgendwie so diese ganze Postscript-Geschichten programmiert hatte, wie man eben aus strukturierten Zahlenmaterial eben schnell eben so Charts bekommt, eben dann aus die Berlin-Karte und so weiter. Und das alles also zu der Zeit immer schön mit Postscript gemacht, weil das natürlich ja keine anderen Möglichkeiten gab.
Aber das macht es ja auch nochmal ganz deutlich. Ich hatte ja, bevor wir sozusagen einen kleinen Abbruch hatten, ja gefragt, dass es heute oft immer so als so eine Keimzelle der Netzkunst auch bewertet wird, gerade weil es diese dezentralen Kommunikationsstrukturen hatten, und dass das so ein bisschen auch eine Besonderheit wäre dieser frühen Zeit. Aber ihr wart ja auch quasi alles. Also ihr seid dann nicht mehr so ganz stark Internet-Zugangsmöglichkeitsmacher gewesen, Aber ihr habt, genau, ihr habt auch so kommunale Aufgaben durchaus übernommen.
Genau.
Ihr habt Kulturprojekte gemacht. Wann hattet ihr denn das erste Mal das Gefühl, oder wann habt ihr das, also weißt du, wann es plötzlich dieses Netzkunst-Label gab? So, manchmal empfinde ich das, also dass es plötzlich so eine Aufmerksamkeit für solche Projekte gab anscheinend.
Ja, also die Netzkunstgeschichte, da gibt es eigentlich auch eine Jahreszahl. Das habe ich erlebt, ich weiß die jetzt nicht mehr. Also das, ich bin eh schlecht mit Jahreszahlen. Das war so ein Treffen, war ich nicht dabei, aber von Vuk Kosic und Heath Bunting und andere, und die sagten das dann, da gab es eher so, da gab es einfach, da wurde so dieser Begriff eigentlich ja geprägt, sage ich mal. Manche andere mögen das vielleicht für sich an anderen Orten irgendwie festgelegt haben, aber für mich war das so, dass es war irgendwo, ich glaube in Ljubljana oder so, haben die sich getroffen, da war so ein Projekt irgendwie. Und,
ja. Und seid ihr damals da schon so oder als so wahrgenommen worden, oder kam das erst später?
Also naja, also uns hat jetzt niemand als Netzkunst zu der Zeit wahrgenommen. Also das haben wir auch nie so beschrieben. Also ich weiß, also dass es dann so, also Joachim Blank war geneigt, das als Kontextsystem zu beschreiben. Also einfach auch, weil es halt schon diese Diskussion damals auch gab mit den Metaphern und der Stadtmetapher und so weiter. Und wir waren da ja nie so richtig glücklich. Wir haben das eigentlich immer nur als operative Begriffe verwandt, um eigentlich an eben Personen, die ja eben nicht schon alles wissen, da eigentlich so einen niederschwelligen Einstieg zu formulieren. Das war eigentlich so, deshalb gibt's da so manche Worte, die vielleicht jetzt ein bisschen komisch sich anhören. Und Kontextsystem war halt wirklich, weil wir halt auch einfach nicht mehr wussten, wie wir das jetzt bezeichnen sollen, was wir da überhaupt machen. Auf der einen Seite, klar, gab's diese künstlerischen Aktivitäten, aber dann eben auch so Angewandtes. Und war jetzt nicht so, dass jetzt irgendwelche Leute in der Gruppe nur Angewandtes gemacht haben und andere nur Kunst, sondern also ich habe mich für ISDN-Zugänge, ich war für ISDN-Zugänge verantwortlich, habe aber genauso Projekte umgesetzt und dann auch also Kunstprojekte, also Kulturprojekte umgesetzt, aber dann eben auch was für das Statistische Landesamt gemacht. Oder Tomax langjähriges Baby, sag ich mal, war die Umweltdatenbank, also auch vom Senat eben. Das war eigentlich ganz interessant, eben eine interaktive Karte auch. Also ich betone das jetzt immer so, weil das wirklich zu der Zeit was Besonderes war, die einem erlaubte, vor die Haustüre auf der Karte zu klicken und einfach so eine Schadstoffbelastung einfach mal dargestellt zu bekommen. Da stand halt dran, ja, irgendwie Blei so und so viel, weiß nicht, Cadmium und so. Das fand ich schon, also das macht es einfach schwierig, und deshalb kamen dann eben andere bei uns dann immer mit so neuen Worten, und Kontextsystem hat sich so ein bisschen, also man hätte es eigentlich Plattform nennen müssen. Also das
heute nicht, würde man es Plattform
heute nennen. Würde man es Plattform nennen, genau.
Und um es vielleicht noch ein bisschen deutlicher zu machen, also ich meine, du weißt ja, was die Leute damals gemacht haben, die dann dieses Label auch ausgefüllt haben. Kannst du nochmal versuchen, so ein bisschen so einen Unterschied zu was plötzlich dieses Netzkunstding dann war, zu dem, was ihr gemacht, oder wurdet ihr dann auch schon, oder hattet ihr auch mit den Leuten zu tun, oder waren die auch teilweise bei euch? Also wie kommt es, dass es da diese Durchmischung anscheinend, wenn man heute zurückblickt, ist das irgendwie alles nicht mehr so klar aufdröselbar, wenn man es nicht selbst erlebt hat?
Naja, also jetzt sagen wir mal, so die Big Names, eben Jody, Bunting und Julien, mit denen waren wir befreundet. Und mit denen waren wir natürlich auch deshalb befreundet, weil wir vorher Handshake gemacht haben. Also das war halt, das lag denen halt sehr nahe. Weil, also dieses Stören, also bei Jody, sagen wir mal, das Stören von Kommunikation, ja, oder, ja, Störung muss man es nennen. Und bei bei Bunting, sagen wir mal, dieses auch durchaus irritierend und sagen wir mal, so durchaus auch so eine klare künstlerische Strategie, einfach Dinge aus anderen Blickwinkeln eben betrachten und formulieren. Und bei Schulgen ist es ja dann eher so, was kann man noch mit dem ganzen Zeug machen, ja, wenn ich irgendwie Formart zum Beispiel, also mit den Formelementen, die es halt gibt, Buttons und Schaltflächen und so weiter, Kunst damit zu machen. Das dekonstruiert natürlich auf oder hat zu der Zeit natürlich so ein bisschen diese ganze HTML World Wide Web Geschichte dekonstruiert und war natürlich wichtig und das war ganz in unserem Interesse einfach. Also wir haben uns gut verstanden. Wir haben uns auch besucht. Also Schulgin war in Berlin, Bunting war bei uns natürlich, wenn er da war, das war, oder die Jodys genauso, da gab es gar keine Frage. Wir sind auch heute noch befreundet, ja. Also ich meine, ich sehe jetzt Heath nicht mehr so oft, aber das ist durchaus eine freundschaftliche Verbindung.
Und ich meine, das ist ja auch so eine Zeit, in dem das World Wide Web immer konstruktiver und benutzbarer wurde. In genau dieser Zeit haben die an so Webseitenprojekten gemacht, die es sozusagen halt nicht freundlicher und schöner und benutzbarer gemacht haben unter Umständen.
Naja, also ich würde mal sagen, als das passt. Also ich meine, bei Heath ist es ja anders. Also das und bei Jody, also für die ist, also die stellen sich halt einfach die Frage, die Interface-Frage. Also Mensch-Maschinen-Interaktion, wie stellt sich sowas dar? Und das war ja jetzt, das war ja etabliert. Also ich meine, Computer, auch wenn es das World Wide Web nicht so verteilt war, gab es ja irgendwie auch schon grafische Oberflächen, jetzt nicht nur bei Macs, sondern auch mit Windows 3.11 oder was es da gab oder Windows 95. Ab 95 hatte man ja eine grafische Oberfläche, auch wenn manche darüber gelacht haben. Also und auch im ganzen Linux-Unix-Bereich hatten wir ja mit X11 ja auch irgendwie eine grafische Benutzeroberfläche. Und das kann man natürlich, das war ja richtig, dass man sowas einfach auch mal diskutiert und auch einfach diese Willkür auch der Darstellung ja auch einfach thematisiert. Die anderen einfach diese Arbeiten, die dann so explizit, sagen wir mal, diese Fragen im World Wide Web thematisieren. Das war auch später. Das war eigentlich, das kam dann erst so eben mit der Documenta 10, also wo wir ja dann auch eingeladen waren. Also wenn dann Holger Friese mit Warten und diese blogartigen Arbeiten wie Tropic of Cancer, wo Kathy Ray Huffman dabei war, also um jetzt nur mal so ein bisschen was zu nennen. Und eben auf was Joachim und ich gemacht haben, eben die Sehnsucht einfach nach der uniformen Homepage, das haben wir ja einfach dann aufgegriffen und einfach mal versucht eben, ja, auch kritisch, oder ich weiß nicht, kritisch ist, hört sich jetzt groß an, aber doch vielleicht schon, also kritisch auch einfach zu hinterfragen und da einfach eine absurde Situation auch herzustellen, damit eben das nicht einfach so als gegeben genommen wird, ja. Also das war ja dann auch schon die Erfahrung, dass zunehmend dann einfach Agenturen ja das Geschäft dann ja auch übernommen haben. So ab 96 witterten die natürlich irgendwie das Geld, ist ja logisch. Und bis, sagen wir mal, bis wir irgendwie den Laden zugemacht haben.
Wann war das? Also an
98 haben wir dicht gemacht, genau. Ja.
Aber ich meine, die Documenta 10 ist, glaube ich, ein ganz gutes
97.
Beispiel.
97.
Genau, die Documenta 10 ist ein ganz gutes, ja, Beispiel, weil, also jetzt auch für mich, das ist die erste Documenta, auf der ich dann sozusagen auch nochmals mit ein bisschen geschulteren Blick war. Ich meine, das erklärt vielleicht auch meine Frage, die ich vorher gemacht habe. Also warum werdet ihr denn heute so stark im Kunstkontext wahrgenommen? Abgesehen davon, dass ihr selber einfach da auch als Person, natürlich als Künstler oder Kulturschaffende drinsteckt, ist natürlich, dass ihr wahrscheinlich über die Documenta 10 ganz stark dann plötzlich auch dieses Label bekommen habt. Und
auch nicht? Nee. Also Documenta 10, also war schon so, dass Joachim und ich vorher schon gesagt haben, wir wollen nicht mehr weitermachen. Mhm. Also uns hat das auch, Es gab irgendwann mal so einen Punkt, also ich möchte jetzt gar nicht sagen, wer es war, aber in der IS hat jemand gesagt, ja, IS wurde gegründet, um Kunst und Kommerz zusammenzubringen. Und da haben sich mir natürlich die Nackenhaare aufgestellt und dann dachte ich, okay, das ist jetzt irgendwie Ende. Für mich ist das Projekt jetzt einfach auch gelaufen und Joachim hat zu der Zeit einfach ähnlich gedacht oder gleich. Mhm. Und wir haben gesagt, pass auf, du, wir machen jetzt einfach zu zweit weiter. Wir fokussieren jetzt wirklich auf eher konzeptionellere Netzkunstarbeiten und haben da auch sicher Netzkunst dazu gesagt.
Mhm. Und die Arbeiten in der Zeit, ich finde, also das ist auch eigentlich Konzeptkunst.
Ja,
Konzeptkunst, genau. Die einfach einen Ort des Digitalen haben. Also ich finde, das ist auch so, was das prägt die auch ganz stark.
Ja.
Das macht die auch so schwer konsumierbar, auch im Nachhinein. Mhm. Wenn man sich sozusagen alte Webseiten-Artefakte anguckt, das ist halt einfach, das Konzept ist eigentlich das Interessante daran.
Genau, und das darüber lässt sich ja, also da kann man ja dann auch immer einfach drüber reden. Also das leuchtet ja auch vielen ein, wenn es erstmal was nicht gab und dann gibt's das und alle rennen dahin und wollen das haben und dann gibt's halt so eine gewisse Uniformität, so dieser Wunsch nach der Homepage, also nach der Identität im Netz, ja, das ist ja dann einfach etwas, wo man ja durchaus auch thematisieren kann. Also wie ich jetzt, dann ist, um einfach mal so einen ganz großen Bogen, einfach mal 20 Jahre zu springen, sagen, ja, jetzt, ich stelle jetzt halt fest, dass sich die eine oder andere Identität einfach über Kommentare oder über Kommentare in sozialen Medien konstruiert. Also das stellt man halt dann auch. Kann man einfach feststellen, dass sowas passiert. Und das ist ein interessantes Phänomen, was ja dann auch einfach ja signifikant wird auch für eine Gesellschaft. Und das war ja da zu der Zeit auch so. Also wenn man keine Homepage hatte, also die Visitenkarte, dann war man nichts. Ja. Mittlerweile hat sich das erledigt. Also dieser Druck irgendwie da jetzt im Internet, also jetzt im World Wide Web präsent zu sein, existiert ja jetzt so nicht mehr, außer dass man halt bei Facebook sein muss oder ähnlich oder halt einen Twitter-Account oder was weiß ich oder bei Google oder so. Ja. Ja. Aber so diese Homepage, diese Geschichte, ich brauche meine private Homepage, das ist weg, das gibt's nicht mehr.
Es gab ja dann auch die internationale Stadt in der Form, also auch nicht mehr. Was ist aus der geworden? Also ist die einfach vom Server weg oder findet man die noch bei archive.org? Was ist, wenn man sich das heute angucken möchte?
Also bei archive.org findet man wohl was, aber eben auch, also weil das natürlich auch diese irre Konstruktion war, die wir da hatten mit den Domains. Also wenn man contrib.de eingibt, findet man ganz alte internationale Stadtsachen. Ich weiß gar nicht mehr. Und dann ist es natürlich so, das gibt es ja dann am Museum für angewandte Kunst in Frankfurt, die haben relativ früh angefragt, das zu archivieren, haben dann auch einen riesen Karton bekommen, der leider jetzt verschwunden ist, wer auch immer da, ich möchte es gar niemand richtig beschuldigen, aber ich war es nicht, denn verschludert hat, auf jeden Fall ist der mit also extrem wichtigem Material ist einfach weg. Das ist schade, weil das ist einfach wirklich, das waren dann eben Flyer, das waren einfach die Dokumente zu diesen ganzen Geschichten, die wir gemacht haben, also eben unsere eigenen ausgedruckten Sachen. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Broschüren, die eh publiziert waren, sondern einfach Dinge, die wir sozusagen hergestellt haben, um das Projekt zu kommunizieren oder einfach auch um bestimmte Kommunikationsabenteuer, sage ich mal, einfach zu dokumentieren. Das ist halt leider weg.
Mhm. Das ist ganz interessant, weil ich vorhin noch mal ganz kurz die zwei Wörter Karl-Heinz Jeron und internationale Stadt Berlin in die Suchmaschine reingeschmissen habe. Und ich glaube auch der zweite oder dritte Treffer war tatsächlich die Webseite vom Museum für angewandte Kunst, die ja sagen, dass es sozusagen dort vorhanden ist.
Digital Craft hat eigentlich versprochen, dass sie da gab es einen Kontakt, da gab es eine, ich weiß nicht mehr, wer das war, also Jens Heise hat das ursprünglich initiiert, der war dann da aber nicht mehr, da gab es einfach irgendwie, sag ich mal, einen Praktikanten oder wie auch immer oder einen Mitarbeiter. Der hat sich dann auch nach Berlin bewegt und ich habe ihm dann einen Abzug sozusagen von dem Webserver gemacht, weil das ja zu der Zeit auch schon unglaublich, also wir reden jetzt schon 2, 3 Jahre nach dem Schließen der IS, und dann war das natürlich Problem, total veraltete Datenbank. Das heißt also, das hätte nie mehr jemand auf einem neuen Server, das alte System, so MSQL kennt kein Mensch mehr, ja, ist jetzt alles MySQL, ist natürlich ähnlich, aber hätte man anpassen müssen, dann sagte ich da schon, ach, lass gut sein, wir machen einfach einen statischen Abzug, der muss aber überarbeitet werden, damit die Links wieder funktionieren. Also 95% klappt da immer, wenn man sowas automatisiert, und 5% ist halt einfach was man zu Fuß machen muss, und das haben die schon nicht gemacht. Das ist schon ärgerlich. Also das heißt, wenn man jetzt auf das geht, dann gibt's schon tote Links. Das ist halt ganz ärgerlich, ja. Das hätte man, das war eigentlich vereinbart, und dann war auch vereinbart, dass sie einfach diese Dokumente, die wir zur Verfügung stellen, redaktionell bearbeiten und das archivieren, dass das halt zugänglich gemacht wird, damit das einfach irgendwie klar ist, und nicht nur irgendwie, ich sag mal, der Knochen und irgendwie dieses lustige Interface, was sich dynamisch verhält, eben da zu sehen ist. Also wenn man da jetzt drauf geht, das ist ja irgendwie nix. Also
Ich meine, das ist ja schon auch eigentlich ganz löblich, dass man in so einem kurzen Abstand versucht, die Projekte irgendwie zu retten und zu archivieren. Dummerweise jetzt in dem Fall halt quasi eher dazu geführt hat, dass es schwieriger wird, das zu rekonstruieren, weil heute wird es halt eigentlich, also wenn ich heute anfangen würde, all das nochmal einzusammeln, wird es ja noch schwerer. Obwohl ich jetzt Möglichkeiten hätte, vielleicht besser, so eine offene virtuelle Maschine, das zu schmeißen oder was auch immer. Aber das
Ja, weiß
ist.
ich gar nicht, aber ja, das hätte es ja schon, das war ja eigentlich nur tatsächlich, das hätte ja nur jemand mal einfach, wenn man jetzt so das durchklickt, dann stellt man fest, oh, der Link geht nicht, dann hätte das halt jemand korrigieren müssen. Oder das kann man ja immer noch korrigieren.
Ja.
Das Material ist ja eigentlich da, ja.
Meine Hoffnung ja auch immer, dass das ist ja einfach auch ganz wichtig ist. Also es wird ja auch nicht leichter. Also je mehr wir uns mit solchen digitalen Artefakten umgeben, solchen digitalen Kunstwerken, umso mehr stellt sich ja die Frage, wie man so das über die Zeit überhaupt überdauern und archivieren kann. Also irgendwann müssen sich da immer stärker die Fragen stellen und das zu lösen sein. Inwiefern das jetzt für die internationale Stadt sozusagen nochmal irgendwie nützlich sein kann, das ist sowas
Das, das,
anderes.
nee, es, es gab ja dann noch mal einen Versuch.
Ach
Das,
echt?
ja, das ist ja, das, also, weiß gar nicht. Mir auch egal, wenn ich sowas erzähle. Also ich mein, Boltzmann-Institut war ja mit sehr viel Geld in Linz und sollte ja eben solche so ein Archivierungsprojekt eben angehen. Also alles möglich. Und da waren wir auch wieder in Kontakt mit Dieter Daniels eben und der Sakrowski, der ja irgendwie war der Mitarbeiter von Dieter Daniels, der jetzt die Ausstellung jetzt für die Transmediale auch kuratiert und so, also ist ja so netzkunstaffin und so. Und naja, ich weiß nicht, das Ergebnis vom Boltzmann-Institut ist für mich auch eher, das ist, also ich würde sagen, also wenn ich jetzt sage, es gibt kein Ergebnis, dann verklagt mich wahrscheinlich jemand, aber ich kann halt einfach nichts erkennen. Ich finde auch nichts. Ja. Also es ist halt auch wieder irgendwie, man macht sich Mühe, stellt Dinge zur Verfügung, die man noch so hat. Und letztlich glaube ich einfach, mittlerweile, was man bei blankieron.com findet, ist noch das Beste. Also weil da einfach dann tatsächlich die alten PDFs einfach noch sind und ein paar Screenshots und so, da kann man echt wirklich noch ein bisschen gucken, und da würde ich sagen, ja, es ist jetzt keine große Geschichte, aber zumindest gibt es ein bisschen das Flair wieder, sagen wir mal so.
Ist das für dich eigentlich komisch, wenn dann heute oder so in den letzten paar Jahren immer wieder mal Leute kommen und genau da so reingraben in diese 90er Jahre und das wissen möchten? Also du hast ja gesagt, du hattest irgendwie letztes Jahr einen Vortrag zur internationalen Stadt und du bist ja weiterhin auch noch tätig als Künstler. Du machst ja auch jetzt noch Dinge, und dass du einerseits, also wie ich das von vorhin gesagt habe, eine Art lebendes Fossil, man versucht ein bisschen so zu graben, was findet man da so raus? Aber gleichzeitig bist du ja immer noch weiter dabei, und es ist so ein, wie ist das für dich?
Das ist halt ein Teil von meinem Leben. Also das ist halt, also das ist ja auch wichtig. Also ich bin ja auch ich finde das ja auch, also ich möchte die 90er ja auch nicht missen. Also ich fand das ja auch eine coole Zeit. Also nachts im Club, tagsüber irgendwie bei IS irgendwelche Sachen sich ausdenken, ja, wie man irgendwas cool dynamisch lösen kann. Das ist ja schon, ja, das war gut, ja. Und insofern rede ich da auch gerne drüber. Das ist jetzt halt wieder was, das ist halt jetzt anders, ja. Ich meine, aber die Zeit, ich habe da gar kein Problem. Ich war halt irgendwann mal überrascht, dass das so rausgekramt wird. Und dann gab es jetzt irgendwann mal auch noch mal so eine Diplomarbeit von Julia Warstadt. Ich hab die auch irgendwo, also über die 90er und auch die internationale Stadt nimmt da so ganz schön viel Raum ein. Finde ich alles gut, ja, warum nicht? Aber
du hattest ja vorhin gesagt, ihr habt euch daraus gelöst und ihr habt zu zweit weitergemacht. Wie sah das aus? Also in welche Richtung seid ihr dann da weitergegangen? Also was hat euch denn da interessiert, um weiterzumachen?
Naja, also das ist eigentlich zum einen war das natürlich, weil für uns war einfach IS kaputt gespielt, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, also ich hatte keine Lust mehr irgendwie da jetzt zu administrieren und einfach Projekte für andere zu machen nach 4 Jahren. Und auch, man muss ja auch ein bisschen überlegen, was alles so investiert wurde. Also das erste Jahr hatten wir wegen Handshake, also 4 von uns hatten einfach ein Kunstfonds-Stipendium ein Jahr lang. Also das ist ja alles so. Das investiert man in sozusagen in den Aufbau einer Infrastruktur. Das ist ja jetzt nicht unbedingt jetzt von außen betrachtet künstlerische Arbeit, wenn man so will. Und nach 4 Jahren der Umsetzungstätigkeiten und interessanten Kommunikationsgeschichten wollte ich halt auch wieder eine Arbeit herstellen und eigentlich auch nicht immer alles mit so vielen diskutieren. Und da gab's halt, zwischendurch habe ich schon immer auch mal wieder was gebaut. Also das war jetzt nicht so, dass ich nie, dass ich da keinen Lötkolben mehr in die Hand genommen hätte, also außer zum Stecker dran löten. Ja, also, aber das war natürlich, dass ich mal eine Arbeit mal gemacht oder so, also nichts Großes. Und das sollte eben mit Joachim dann einfach besser werden. Also ich wollte jetzt auch, wir haben uns ja da auch gut verstanden, und warum sollte man nicht irgendwie als Duo da fortschreiten. Und wir hatten ja auch Ideen einfach jetzt für solche, zum einen für Netzkunstarbeiten, aber eigentlich auch wir hatten schon so eine Idee auch, wie nennt man das, so Hybrid eben auch, ob man das wirklich Hybrid nennen soll, weiß ich gar nicht, aber egal, damals haben wir das genannt. Also Arbeiten, die sowohl einfach im physischen Raum einen Anker hatten, als auch im Virtuellen. Wenn
man kannst du das mal kurz beschreiben, also ja, damit man nochmal so ein Gefühl
also hat, was du dann gemacht hast? Also zum Beispiel Dump Your Trash, also da ging es darum, das war ein einfaches, also es waren immer auch primitive, also absichtlich primitive Einstiegsseiten, also einfach Dump Your Trash, einfach eine Website angeben, die man irgendwie in Abfalleimer werfen wollte oder wie auch immer, oder die halt recycelt werden sollte. Ja. Und dann konnte man die eben eingehen und dann hat so ein Automat im Hintergrund, also eine Software, ist losgezogen, hat eben diese URL, so hat sich von dieser URL so zufällig ein paar Textfragmente rausgezogen und ein Bildchen, was es gefunden hat, und hat das Ganze so dargestellt, als ob es in Stein gehauen wäre. Also man konnte sich dann, und dann konnte man sich eben diesen Grabstein eben auch dann bestellen. Also es haben tatsächlich auch ein paar Leute dann auch irgendwie gemacht. Also das war ganz witzig. Ja, das zum einen, oder eben das ging dann auch einfach weg, auch so ein bisschen vom Internet. Also das hin eher dann zu generellen Fragen, also Fragen, dass der digitalen Spur, sage ich mal, oder des Archivierens auch. Also das, sage ich mal, erzähle ich mal was zu der Scannerarbeit, also Scanner +++. Das waren eine Installation mit 12 Flachbettscannern, die ja im Rechteck angeordnet waren und in einem Metallgestell bedeckt mit Panzerglasplatten, dass man drüber laufen konnte. Und die Scanner haben kontinuierlich gescannt und die Software, die diese Scans darstellte, hat nicht immer das letzte Bild überschrieben, sondern einfach immer den Unterschied gerechnet. Also das heißt, es ging nie was verloren, bis man ausschaltet und wieder anschaltet, sondern es war immer irgendwie Reste von vorhergehenden Spuren waren immer zu sehen. Also ist einmal jemand drüber gelaufen, hat man den Fußabdruck gesehen, hat sich jemand draufgesetzt und hat mal den Hintern gesehen und die Hand noch da drauf und Geld und wie auch immer, und so wurde das halt immer dichter. Also nicht die übliche Erwartungshaltung wurde halt nicht erfüllt, dass wenn man scannt, immer schön ein neues Bildchen hat.
Sondern es hat sich überlagert.
Über die Zeit, genau, zusammengerechnet. Das war so eine Fragestellung, hatten wir uns da eher gestellt. Und
wenn man das heute sieht, ist es ja auch so, dass du auch, ich weiß nicht seit wann, aber auf jeden Fall auch bei Hardware wieder angekommen bist. Also wenn ich mich zumindest hier im Atelier umschaue, da sehe ich ja, also ich sehe eine Lötstation und ich sehe lauter gelötete und gebastelte Technik, Objekte, die Lautsprecher haben, die Kabel haben, die irgendwie verdrahtet sind an irgendwelchen Batterien und Kondensatoren, und das ist wie so eine Lötbastel-Geek-Maker-Station irgendwie. Und das ist ganz spannend, weil du gerade, als ganz am Anfang ja gesagt hast, dass du in den 80er Jahren in München dann sozusagen erstmal aufgedockt bist, wo es um diese Sprachen ging, und heute beschäftigst du dich ja dann in diesen Basteldingen. Also wir waren ja schon mal kurz hier im Atelier vorher unterwegs und wir haben uns schon ein bisschen angeguckt. Die stehen ja nicht nur mit Kabeln rum, die können auch was. Die sprechen ja auch. Also das ist anscheinend die Sprache durchaus da auch wieder ganz, ganz laut geworden ist.
Also ich glaube einfach, dass ohne das wirklich, also es fällt mir so mittlerweile auf, dass Sprache tatsächlich der rote Faden ist. Also Sprache, sowohl formale Sprache als auch natürliche Sprache, das spielt eine große Rolle. Ja, und das ist ja bei mir auch so, also ich nenne ja meine Maschinen, also habe ich ja schon vorhin gesagt, hypothetische Maschinen, und ich nenne sie manchmal auch einfach Vehikel, einfach um ein anderes Wort zu haben als Akteure oder sowas. Ja, also aber letztlich sind es für mich Akteure, die gefälligst das tun sollen, also das inszenieren sollen, was ich gerne hätte. Also eigentlich würde ich sagen, ich mache ein bisschen absurdes Theater auch. Also meine Inszenierungen, da spielt Sprache eine Rolle, da spielt Sound eine Rolle, aber es ist nicht so, dass es immer um das Objekt an sich geht, sondern das Objekt hat eine Funktion. Einfach, da gibt es den Aspekt des Niedlichen, den habe ich gerne, damit sie überhaupt einfach attraktiv sind, dass man rangeht und ach, wie putzig ist das, und dann eigentlich auch wieder so ein bisschen enttäuscht wird, weil sie dann irgendwie doch irgendwie mit Heißkleber oder dann haben sie was Schweres hinten dran oder sie müssen sich irgendwie umständlich auf der Achse von dem Motor bewegen und wackeln dann. Also das ist sozusagen das Ungelenke, das ist, finde ich, auch dann immer wichtig.
Und ich finde, was auch noch ganz, ganz auffällt, ist, das sind nicht einfach nur Konzepte. Also da ist nicht immer nur ein Riesenkonzept dahinter, sondern es funktioniert so affirmativ. Das heißt, ich sehe das, was du da machst. Also hinter dir steht zum Beispiel Sim Gischel. Das ist so ein Teil auf zwei langen Stelzen. Unten hat er so zwei Röllchen dran. Oben eine Lautsprecherbox. Und es ist so eine Figur, ein Roboter. Keine Ahnung, du würdest es vielleicht anders beschreiben. Aber wenn der singt oder wenn der läuft, dann denke ich mir nicht, was ist da für eine Idee dahinter, sondern ich reagiere auf das, wie er sich unbeholfen bewegt oder wie er halt Musik macht. Also das ist was ganz spontan bei mir ankommt, weil ich es in dem Moment, wo ich sehe.
Ja, das ist natürlich hochgradig konstruiert, weil, also das ist, wenn man ihn jetzt sieht, also mit den zwei Backsteinen, die da irgendwie das Gewicht nach unten, oder die zwei Steine, die das Gewicht nach unten verlagern, damit er nicht umfällt, Sieht natürlich wirklich so improvisiert zusammengebastelt aus. Tatsächlich kenne ich natürlich ganz viel Überlegungen zu Androiden und auch Theorie. Und ich nenne jetzt einfach nur mal dieses, sag mal, die Theorie zum Uncanny Valley. Also das ist also in der Akzeptanzkurve der Androiden. Also die Akzeptanzkurve, die bricht signifikant ein, wenn die Menschen ähnlicher werden, aber nicht wirklich menschlich aussehen. Das heißt also, man kriegt Angst. Also Kinder kriegen richtig Angst, wenn sie so eine lebendige Puppe sehen, weil die ja aber dann doch irgendwie untot wirkt. Und ich merke halt, um echte Emphase einfach zu erzeugen, gehe ich lieber einen anderen Weg. Ich fange gar nicht erst an, was Menschenähnliches einfach konstruieren zu wollen, sondern ich versuche einfach Mitleid zu erzeugen. Also das tatsächlich, dass man Angst hat, oh, jetzt fällt er um oder oh Gott, er kann nicht irgendwie, er wackelt oder wie auch immer. Das funktioniert viel besser und dann habe ich einfach sofort das Publikum auf meiner Seite und dann beschäftigen sie sich damit.
Und ich meine, das ist ja dann eigentlich ganz symptomatisch, also ganz typisch. Ich gehe dir ja sofort auf den Leim. Also sozusagen, wenn ich sozusagen auf das so reagiere und das Konzept jetzt auch geneigt bin, sofort zu vernachlässigen, was ja da ist, dann gehe ich dir in dieser Konzeption wunderbar auf den Leim.
Ja, ich selber, es passiert mir auch. Also deshalb kann ich so locker drüber reden. Das ist überhaupt gar kein Industriegeheimnis, sag ich mal, dieser Trick, sondern das funktioniert, wenn man sich das, also wenn man es intellektuell erfasst, hat das mit der emotionalen, emphatischen Geschichte überhaupt, das geht nicht konträr, also das funktioniert trotzdem, das ist so schön eigentlich dran.
Vielleicht ist es auch ganz gut so als, vielleicht auch als Ausstieg, wenn du nochmal genau, also kurz erklärst, was Sim Gischel da eigentlich so macht. Also wie gesagt, ich habe gesagt, man muss wohl schon so zwei Stelzen, unten schwer Backstein mit Rollen, oben diese Box, die auch irgendwie der Kopf darstellt. Und was genau ist das? Und vielleicht als Ausklang können wir ihn ja singen lassen.
Genau, also ich kann das mal einfach so ein bisschen die Figur an sich so beschreiben. Also diese zwei Stelzen, wie du sie benanntest, das sind Panzerrohre, also hochflexible Kunststoffrohre, die man eigentlich in der Elektroinstallation verwendet. Die verwende ich deshalb, weil sie steckbar sind und ich Sim Gischel, obwohl er jetzt eine stattliche Lebensgröße von, sagen wir mal, 1,70 hat, ich ihn problemlos so zusammenfalten kann, sag ich mal, oder auseinanderbauen kann, dass ich ins Handgepäck auch, nicht ins Handgepäck, ins Gepäck von einem Flieger kriege. So, das ist schon mal, das war für mich wichtig, dass ich mit dem problemlos reisen kann oder auch irgendwie auf so einen kleinen Rolli in Zug kriege. Der Sim Gischel erstmal ist ein Stück von Otekre, ist auf dem Kronfeld-Album und das ist generative Musik, die ausschließlich durch Algorithmen erzeugt wird. Also die zwei Jungs von Otekre sind einfach hergegangen, haben ihre Super Collider-Maschinchen einfach mal so ein bisschen laufen lassen und haben dann später ausgewählt, welche Passagen sie als Stücke nehmen. Und das Lied Sim Gischel ist auch, also der Titel ist auch durch einen Wortgenerator entstanden. Sie sagen einfach, ja, also wir wollen also möglichst wenig Bedeutung und ich fand halt auf dem Album, also diesem generativen Album, war halt Sim Gischel der einzige Titel, der einfach so nach einem Namen, sich nach einem Namen anhörte. Deshalb habe ich das erstmal so gewählt. Dann ist das eigentlich, Sim Gischel ist eine Arbeit, die habe ich eigentlich so aus eine Laune heraus entwickelt, weil ich die Vorgängerarbeit war eine Oper, ja, also auch mit zwei singenden Robotern. Sehr anstrengend, sehr aufwendig, war ich monatelang dran beschäftigt und dachte mir, muss irgendwie ein bisschen was zur Entspannung machen. Dann dachte ich, ich baue einen Roboter und habe ja einfach diese ganzen Singprobleme mit dem Timbre, dem Vibrato und so weiter, war ja alles gelöst, das heißt, das konnte ich verwenden. Wollte ich einen Roboter bauen, der bei Castingshows einfach mitmacht und ich wollte einfach, dass so ein Ding einmal vor Dieter Bohlen singt. Das war so, das war so mein Wunsch. Ja, und dann habe ich mich auch irgendwie bei Voice of Germany, also das ist halt nicht Dieter Bohlen, aber egal, trotzdem Castingshow, Voice of Germany mit ihm beworben und so, das war alles erfolglos. Und tatsächlich ging das dann das Supertalent, da kamen wir sehr weit und er war auch in Wiesbaden und das Publikum war sehr angetan von seiner Mad World von Tears for Fears Interpretation.
Gibt's auch Videos, also
das kann gibt's man auch bei Videos, sehen. Das kann man eben auf kann man auf YouTube angucken. Und das war halt super. Dieter Bohlen fand es ganz doof, hat sich wirklich bestimmt 2-3 Minuten über diese Stimme ausgelassen, dass er nie singen kann wie ein Mensch und so weiter. Fand ich alles sehr schön. Und dann war ich so ein bisschen, dachte ich einfach, ich mache diese Castingshow-Geschichte weiter und hatte ich, aber dann war dann irgendwie die Luft raus. Also ich wollte dann nicht noch zu Britain's Got Talent oder sowas machen. Okay. Da hatte ich dann, der Plan war erstmal da, aber da fehlte mir dann der Antrieb. Und dann hat sich dann Sim Gischel so eine Zeit lang eben als Geburtstagssänger so verdingt oder halt so Veranstaltung, ja, oder halt, ich sag mal, auch so Firmen. Geschichten oder Institutionsgeschichten wie die Böll-Stiftung hat mal irgendwie so eine Mitarbeiterveranstaltung gemacht und haben ihn dann gebucht, dass er da auf der Bühne einfach ein paar Popsongs singt. Und dann ging mir das aber ein bisschen auf den Geist, also mit Adele, Rolling in the Deep und so. Und dann
er ist ein bisschen Bänkelsänger geworden.
Ja, das fand ich dann irgendwie doof, das hat mir dann einfach nicht mehr gefallen, auch wenn Mad World immer noch eigentlich eine coole Interpretation von ihm ist. Und dann, also ich habe ja so auch so ein echtes, eine echte Begeisterung für ja, neue Musik, also auch so Minimal-Sachen, also jetzt nicht nur Techno, sondern eben auch so Minimal-Musik wie Terry Riley. Und von Terry Riley gibt's eben ein sehr schönes Stück, das heißt In C, frühe 60er Jahre, gilt als das erste Minimal-Stück und besteht aus 53 Patterns, die von die wahlfrei beliebig wiederholt werden dürfen in unterschiedlicher Instrumentierung von einem Orchester. Das heißt, es kommt dann irgendwann mal zu Überlagerungen, die durch das kompositorische Geschick von Terry Riley einfach sich harmonisch anhören. Weitere Anweisung gibt's von ihm, wenn es Sänger oder Sängerinnen eben interpretieren wollen, dürfen sie Vokale und Konsonanten ihrer Wahl verwenden. Dann dachte ich mir, super, das ist relativ einfach zu bewerkstelligen, also ein Zufallsmechanismus, der eben Buchstaben und also verschiedenste Buchstaben für diese Sounds, für die Patterns eben aussucht. Und Sim Gischel als hundertprozentig synthetischer Sänger kann natürlich mit sowas gut umgehen und das eben singen. Und dann mache ich das jetzt einfach mal an, so mal eine Minute in sie. So
und wir verabschieden uns vielleicht einfach schon mal und lassen Sim Gischel
genau, den Abschluss. Zum Ausklang, genau.
Genau, also ja. Ich danke dir, Karl-Heinz, es war großartig, insbesondere hier an dem Ort. Wir werden ja vielleicht gleich noch ein paar Erkundungen hier in der Umgebung machen. Und danke.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank.
Also
so, Sim dann Gischel. Jetzt Sim Gischel mit In C von Terry Riley. Mm-hmm.